Radio Rebell Podcast vom 4. April 2024. Ein Rekord für die Ewigkeit. Thema und Überschrift: Vor 60 Jahren, am 4. April 1964, belegten die Beatles die ersten 5 Plätze in den US-amerikanischen Singlecharts. Das war der Schnelldurchlauf durch die 5 Top-Hits der Billboard Hot 100 vom 4. April 1964. Das gab's nur einmal, das gab's nie wieder in der Geschichte der US-amerikanischen Singlecharts, den Billboard Hot 100. Heute, vor 60 Jahren, am 4.4.1964, belegten die Beatles alle 5 Top-Platzierungen der Charts. Dieses Pop-Phänomen blieb in der Geschichte der populären Musik einmalig. Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit dem Versuch, das abzubilden, was vor 60 Jahren in den USA, aber auch in Europa so los war in Sachen Beatlemania, der totalen Begeisterung für die Songs der Beatles, die damals aus allen Lautsprechern, Musicboxen und Radioprogrammen Land auf Land ab zu hören waren, ständig und überall, vor allem in den USA, das vom Beatles-Fieber total erfasst worden war. Nach dem sensationellen Erfolg der Beatles im US-Fernsehen vom Februar 1963, als 73 Millionen Zuschauer den Kurzauftritt der Beatles in der Ed Sullivan Show verfolgten. Die Beatles dominierten danach wochenlang nicht nur die Radioprogramme der US-amerikanischen Popradios und nicht nur die Single-Charts, sondern auch den kompletten Plattenmarkt in den USA. Im März 1964 machte der Verkauf aller Beatles-Singles rund 60% des gesamten Single-Plattenmarkts in den USA aus. Die ersten 5 Plätze der US-Single-Charts waren, wie gesagt, von Beatles-Songs okkupiert. Damit nicht genug. 7 weitere Beatles-Songs standen in den Top 100 in der Woche Anfang April 1964. Und damit immer noch nicht genug. Ebenfalls in den 100 bestverkauften US-Singles tummelten sich 2 Songs, die von den Beatles handelten bzw. über die Beatles geschrieben worden waren. Um einen Eindruck von dieser Beatles-Euphorie in USA vor 60 Jahren zu bekommen, sollen nun all diese Songs, die am 4.4.1964 in den US-Charts platziert waren, hier am heutigen 4.4.2024 zu hören sein. Hierzulande kaum bekannt ist der Song A Letter to the Beatles von dem US-amerikanischen Gesangsquartett The Four Preps. Vor 60 Jahren immerhin auf Platz 85 der US-Single-Charts ein Novelty-Song, der mit einer Beatles-Parodie auf I Wanna Hold Your Hand spielte. My girl fell in love with a singing group from England far away. She lost her mind, she lost her heart. When they began to play, I wanna hold your hand. And so my girl wrote a letter to the Beatles, saying you're so fine. You can have my love to keep. Take this heart of mine. Beatles, I'd give you anything. All of my true love. But they wrote a letter back to her, saying that ain't enough. You gotta send us 25 cents for an autographed picture, $1 bill for a fan club card, and if you send in a rider.
saying you misunderstood. It's you I love, it's you I want to have him old for good. Well, Beatles, I'd give you anything, all of my true love. But they wrote a letter back to her, saying that ain't enough. You gotta send us 25 cents for an autographed picture, $1 bill for a fat glove card. And if you send in right away, you'll get a lock of hair from our St. Bernard. Oh, no, no, I wanna hold your hand. So she wrote a last letter to the Beatles, and now my song can end.
Mein Mädchen verliebte sich in eine Gesangsgruppe aus dem fernen England. Sie verlor ihren Verstand, sie verlor ihr Herz, als sie anfing zu spielen I Wanna Hold Your Hand. Und so schrieb mein Mädchen einen Brief an die Beatles, in dem stand, ihr seid so gut, ihr könnt meine Liebe haben und behalten. Nehmt mein Herz, Beatles, ich würde euch alles geben, all meine wahre Liebe. Aber sie schrieben einen Brief an sie zurück und sagten, das ist nicht genug, du musst uns 25 Cent schicken für ein Foto mit Autogramm, einen Dollarschein für eine Fanclub-Karte und wenn du das alles sofort schickst, bekommst du noch eine Haarlocke von unserem Bernardiner. Also schrieb sie einen weiteren Brief an die Beatles mit den Worten, ihr habt mich missverstanden, ihr seid es, die ich liebe, ihr seid es, die ich will. Beatles, ich würde euch alles geben, all meine wahre Liebe. Aber sie schrieben einen Brief an sie zurück und sagten, das sei nicht genug. Du musst uns 25 Cent schicken für ein signiertes Bild, einen Dollarschein für eine Fanclub-Karte. Wenn du das sofort schickst, bekommst du noch eine Haarlocke von unserem Bernardiner. Also schrieb sie einen letzten Brief an die Beatles. Und jetzt kann mein Lied auch enden, denn jetzt ist sie nicht mehr mein Mädchen. Aber sie schrieb, liebe Beatles, ich liebe euch sehr. Und weiter, sie schickte ihnen 25 Cent für ein Foto mit Autogramm, einen Dollarschein für eine Fanclub-Karte und weil sie es sofort schickte, bekam sie eine Haarlocke von ihrem Bernardiner. So heißt es im Text dieses ironischen und parodistischen Songs A Letter to the Beatles von der US-Gruppe The Four Preps, die von Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre in den USA recht erfolgreich war. Mit diesem Song zwischen Spott und Hommage belegten sie am 4.4.1964 immerhin Platz 85 der US-amerikanischen Singlecharts Billboard Hot 100. Die ersten fünf Plätze dieser Single-Hitparade belegten, wie wir wissen, die Beatles allesamt. Und diese fünf Top-Hits, die vor 60 Jahren in den USA und nicht nur dort ständig zu hören waren, spiele ich jetzt von Platz 5 bis zum Spitzenplatz. Und auf Platz Nummer 5 stand am 4.4.64 das Titelstück des ersten britischen Albums der Beatles Please Please Me, das in Großbritannien schon im April 1963 auf Platz 1 stand, aber in den USA aus Desinteresse zunächst überhaupt nicht veröffentlicht wurde. Diesen Song Please Please Me der in England im Januar 1963 veröffentlicht worden war und Platz 1 in England belegte, wurde von der amerikanischen Plattenfirma der Beatles Capitol Records abgelehnt, weil für den US-Markt angeblich ungeeignet. Noch Ende 1963 hatte Capitol Records alle Platten der Beatles abgelehnt mit der Begründung, Zitat, wir glauben nicht, dass die Beatles auf dem amerikanischen Markt eine Chance haben. Was für eine gigantische Fehleinschätzung. Daraufhin erschien der Song auf dem amerikanischen Kleinstlabel VJ, kletterte auf Platz 3 der Billboard Hot 100, verkaufte über 1 Million Exemplare und blamierte die Capitol Manager bis auf die Knochen. Die beeilten sich, nach ihrer peinlichen Blamage nun alles auf den Markt zu werfen, was sie nur an Beatles-Songs bekommen konnten. Sie schreckten sogar nicht davor zurück, die deutschsprachige Single-Version von I Wanna Hold Your Hand, Komm, gib mir deine Hand, im Mai 64 in den USA zu veröffentlichen. Die Beatlemania-Hysterie war in den USA so extrem durchgedreht und überhitzt, dass kurioserweise sogar diese deutschsprachige Fassung von I Wanna Hold Your Hand in den Billboard Hot 100 auf Platz 97 landete, obwohl die allermeisten US-Kids kein Wort verstanden. Dennoch wollten die total vernarrten Beatles-Fans alles von den Beatles haben, was nur irgendwie zu bekommen war. Im Sinne eines Fanbriefes an die Beatles von Donna aus Portland, die schrieb, liebe Beatles, ich bin euer treuester Fan, ich habe alle eure Platten, dabei habe ich nicht mal einen Plattenspieler. Der Originalsong der Beatles zählt zu den allergrößten und aufregendsten Popsongs der frühen 60er Jahre. Alleine schon wegen des überrumpelten Sounds gleich zu Beginn mit den beiden charakteristischen Anfangsakkorden, die Signalcharakter hatten und aufhorchen ließen, dann mit einer anknipsenden Melodieführung zum Clou des Songs führen, dem emotional aufputschenden Oktavsprung im Refrain »I wanna hold your hand«, gefolgt von einer atemberaubend phrasierten, zweistimmig absteigenden, wunderbar verschnörkelten Gesangsmelodie auf der Wiederholung des Wortes »hand«. Der zurückhaltendere, ruhigere Zwischenteil »And when I touch you, I feel happy« mit seiner besänftigenden Ausstrahlung steht in spürbarem Kontrast zur temperamentvoll zupackenden Atmosphäre der Strophen und dem jubilierenden Refrain, dessen aufpeitschender Höhepunkt deutlich hörbar machte, dass die Sänger sich nicht nur ein braves Händchen halten wünschten. Oh yeah, I tell you something, I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand.
Such a feeling that my love, I can hide. Yeah, you got that something, I think you'll understand. When I say that something, I want to hold your hand.
I Wanna Hold Your Hand stand am 4.4.1964 auf Platz 4 der US-Single-Charts. Ein Platz hinter dem anderen Wahnsinns-Song, mit dem die Beatles die Popwelt im Sturm eroberten. Diesem Song, She Loves You, der im Mutterland Großbritannien im August 1963, also 3 Monate vor I Wanna Hold Your Hand, veröffentlicht worden war, diesem herausragenden Song She Loves You gebührt die Ausnahmestellung, die Beatlemania entfacht und den unglaublichen weltweiten Siegeszug der Beatles ins Rollen gebracht zu haben. Und das mit einfachen, aber ungemein wirkungsvollen Mitteln. Völlig ungewöhnlich für die damalige Beatmusik beginnt der Song nicht mit einem Vorspiel oder wie sonst üblich mit der ersten Strophe, sondern überraschenderweise fällt der Song mit der Tür ins Haus und beginnt gleich am Anfang mit dem She Loves You Refrain, der überfallartig euphorisierend über die Zuhörer hereinbricht. Der Schlachtruf Yeah, Yeah, Yeah emotionalisiert sofort durch die gesangliche Leidenschaft, mit der diese etwas banale Silbenwiederholung mit Werbe herausgeschleudert wurde. Kein anderer Song elektrisierte die britischen Popfans im Sommer 1963 so sehr wie dieser und Anfang 1964 dann auch die US-Kids, als der Song nun endlich auch in USA groß rauskam und sich im Februar und März 1964 einen wochenlangen Kampf um Platz 1 lieferte mit »I Wanna Hold Your Hand«. Erst am 21. März setzte sich She Loves You als neue Nummer 1 durch, wurde dann aber von zwei anderen Beatles-Songs von Platz 1 verdrängt und stand am 4.4.64 auf Platz 3 in den USA. She loves you, yeah. Im neuen Buch Abbey Road, die Geschichte des berühmtesten Musikstudios der Welt, das am 28. März 1924 veröffentlicht wurde, erzählt der Autor David Hepworth von der Aufnahme des Songs She Loves You am 1. Juli 1963 im Abbey Road Studio 2, wie der damalige Studiotontechniker Norman Smith beim Soundcheck neugierig auf den Songtext auf den Notenständer geschaut habe und pures Entsetzen gespürt habe angesichts der unglaublichen Banalität des Yeah, Yeah, Yeah Textes. Aber als er dann gehört habe, wie der Song klang, mit welcher Kraft die Beatles den Song gespielt hätten, das sei er total begeistert gewesen. Zitat: Den Beatles gelang es, einen Hauch des unerklärlich Mysteriösen auf das Band zu transferieren. Und das hatte bislang noch niemand in dieser Intensität geschafft. She Loves You, das war eine Platte, für die die Welt niederkniete. Zitat Ende. Im gleichen Buch schreibt der Autor David Hepworth über die Beatles-Aufnahme von Twist and Shout im Abbey Road Studio 2, Zitat: Die Nummer vermochte mehr als alle anderen Stücke des Albums Please Please Me. Bei dieser Performance stand ein emotionaler Zustand von Leidenschaft und Intensität im Vordergrund wie nie zuvor. Mit Twist and Shout konnte man die Band sogar einem Marsmenschen erklären. An diesem Abend im Juni 1962 im Studio 2 wurde diese Coverversion in den Händen der Beatles nicht nur transformiert, sondern transzendiert. Twist and Shout war die Beatles. Zitat Ende. Und dieser Song, der von John Lennon unvergleichlich gesungen wurde, stand am 4.4.64 in USA auf Platz 2 der Singlecharts.
Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout.
als stünde er im Boxring, hatte sich John Lennon mit nacktem Oberkörper vor dem Mikrofon breitbeinig aufgebaut und war bereit zum letzten Kampf dieses Abends im Abbey Road Studio 2. Was er mit seiner extrem heiseren Stimme an Leidenschaft herausschleuderte, das war gesanglich das Intensivste, was bis dato jemals in diesem Studio aufgenommen worden war. Zitat: Die eruptive Energie, mit der sich John und seine drei Freunde über diesen Song hermachten, warf die Techniker schier um, schrieb der Kritiker Ian MacDonald über die Aufnahme von Twist and Shout am 11. Februar 1963. Die Single wurde am 2. März 1964 in USA veröffentlicht und kletterte bis auf Platz 2 am 4.4.64. Platz 1 konnte Twist and Shout nicht erreichen, denn dort stand Can't Buy Me Love 5 Wochen lang. Der Song Can't Buy Me Love, den Paul McCartney im Januar 1964 während ihres Gastspiels in Pariser Olympia auf seinem Hotelzimmer geschrieben hatte, markierte in USA gleich mehrere Rekorde. Dazu gehörte der größte Sprung in der Charts-Geschichte binnen einer Woche von Platz 27 auf 1, was es zuvor noch nie gab. Ebenso einmalig war, dass Can't Buy Me Love der 3. Nummer 1-Hit der Beatles ohne Unterbrechung war, nach I Want to Hold Your Hand und She Loves You. Am 4.4.64 führte Can't Buy Me Love die amerikanischen Singlecharts an, gefolgt von den 4 weiteren gerade gehörten Beatles-Songs auf den Plätzen 2 bis 5. Am gleichen Tag waren noch 7 weitere Beatles-Songs in den Billboard Top 100 notiert. In der 2. Woche mit Can't Buy Me Love auf Platz 1 hatten die Beatles sogar 14 Songs gleichzeitig in den Charts. In den USA markierte die Single Can't Buy Me Love, für die schon vor der Veröffentlichung am 16. März über 1,5 Millionen Vorbestellungen eingegangen waren, den Zenitpunkt der Beatlemania. Obwohl die Beatles-Hysterie ja tatsächlich noch mehr durchdrehen sollte und noch ein ganzes Stück höher hinauf katapultiert werden sollte mit dem 3 Monate später veröffentlichten Album und dem ersten Film der Beatles, A Hard Day's Night, in dem der Song Can't Buy Me Love dann auch enthalten war und eine wichtige Rolle spielte. Wie schon bei She Loves You beginnt auch Can't Buy Me Love ohne Vorspiel oder Strophe direkt und überrumpelnd mit dem Refrain. Can't buy me love.
Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Buy me love.
Mit Can't Buy Me Love sind nun alle 5 Top-Hits der Single-Charts in USA am 4.4.1964 nacheinander zu hören gewesen. Die US-Branchenbibel Billboard schrieb über diesen historischen Tag vor 60 Jahren, Zitat: In der Woche vom 4. April 1964 übernahmen die Beatles so gut wie die Billboard Hot 100 Single-Charts. Dies ist ein besonderer Meilenstein in der Geschichte der Billboard Hot 100 Singles. Die Beatles hielten die gesamten Top 5, schafften eine der größten Sprünge auf Platz 1 zu diesem Zeitpunkt und füllten die Charts mit insgesamt 12 Songs. Bis heute hat kein anderer Künstler, keine andere Künstlerin oder keine andere Musikgruppe die ersten 5 Plätze gleichzeitig besetzt. Das ist ein phänomenaler Rekord, der seit 1964 zementiert ist. Es war eine außergewöhnliche Woche der außerordentlichen Rekorde. Wer weiß, ob man so etwas jemals wieder erleben kann. Zitat Ende. Auf Platz 31 der Billboard Top 100 stand am 4.4.64 der gleich folgende Song. Es war der erste Song des britischen Originalalbums Please Please Me. Dieser Albumopener I Saw Her Standing There gilt bis heute als ein Klassiker des britischen Rock'n'Roll und wird bis heute von Paul McCartney in seinen Konzerten gespielt. I Saw Her Standing There gehörte schon 1962 zum Live-Repertoire der Beatles im Hamburger Star Club und begeisterte schon damals das hartgesottene Publikum auf der Reeperbahn. In Hamburg traten die späteren Fab Four am 17. August 1960 zum ersten Mal unter dem Namen The Beatles auf, und zwar im dunkelrotesten Rotlichtviertel und dort im Club Indra, der eigentlich eine Striptease-Bar war. Und die Frage lautete, wie waren die Beatles da nur reingeraten und wie sind sie da wieder rausgekommen? Zum Beispiel auf allen Vieren mit einer Klobrille um den Hals. Das ist so eine der vielen Anekdoten. Aber vor allem sind sie aus ihrer Hamburger Zeit herausgekommen als eine richtig gute, wenn nicht sogar die damals führende Liveband im Übergang vom Rock'n'Roll zum britischen Beat. I Saw Her Standing There war dafür das beste Beispiel. Paul hatte den Song im Wesentlichen alleine geschrieben. John steuerte vornehmlich eine Zeile bei, aber eine ganz entscheidende. Bei Paul hieß es ursprünglich: Well, she was just 17, she'd never been a beauty queen. John strich die Schönheitskönigin und machte daraus wesentlich anzüglicher: You know what I mean. Mit dieser kleinen Änderung hatte der Text eine völlig andere Richtung eingeschlagen, von der leicht abwertenden Beschreibung einer 17-Jährigen, aus der nie eine Schönheitskönigin werden würde, zu der sexuell unterschwellig aufgeladenen Fantasievorstellung von einem steilen Zahn. Die gesamte Textstory verließ damit die Harmlosigkeit der Boy-Meets-Girl-Ebene und steuerte unverfroren auf eine körperlich sinnliche Annäherung zu. One, two, three, four! See you. von Platz 31 am 4.4.64, I Saw Her Standing There, zu Platz 41 der amerikanischen Singlecharts an diesem historischen Tag. Die Single From Me to You war in England schon am 11. April 1963 erschienen und erreichte dort am 4. Mai 1963 Platz 1 der britischen Singlecharts und hielt sich dort 7 Wochen lang. In USA wurde From Me to You im Januar 1964 zum zweiten Mal veröffentlicht, nachdem die Erstveröffentlichung auf einem kleinen, wenig bekannten Label im Mai 1963 sang- und klanglos untergegangen war. Erst nach dem Mega-Erfolg der Beatles in der Ed Sullivan Show im Februar 1964 war auch From Me to You plötzlich ein Top-Hit. Inzwischen gibt es über 140 Coverversionen von From Me to You. Paul McCartney erzählte später, im Frühsommer 1963 habe er morgens noch im Bett gelegen, es war schönes Wetter und das Fenster war offen, da habe er den Postboten gehört, wie er die Melodie von From Me to You gepfiffen habe. Und da dachte er, ui, das könnte was mit uns werden. Und kurz darauf habe er gedacht, yes, we'd really made it. Und warum dachte er, sie hätten es geschafft? Weil er die Melodie durchs offene Fenster nochmals hörte. Diesmal gezwitschert von einem Vogel. Oder hatte er da selbst einen Vogel? Wie sich die Stories und die Erinnerungen im Laufe der Jahre ändern können, das zeigt auch die Geschichte, wie und wo der Song From Me to You entstanden sei. John Lennon erinnerte sich, dass Paul und er den Song gemeinsam im Tourbus geschrieben hätten, als sie mit der Sängerin Helen Shapiro auf Tour in Nordengland waren. Paul McCartney schrieb dagegen in seinem Buch Lyrics, das im Dezember 2021 erschien, sie hätten den Song während einer Tour mit Roy Orbison geschrieben. Sie hätten vorn im Tourbus gesessen, Roy Orbison hinten auf der Rückbank, ganz in Schwarz mit dunkler Brille, und er habe Gitarre gespielt und dabei Pretty Woman komponiert. Roy Orbison habe ihnen seinen neuen Song vorgespielt und sie hätten applaudiert, oh, der Song ist toll, Roy, ganz toll. Und dann hätten sie gesagt, hör dir doch mal unseren an, und hätten ihm From Me to You vorgespielt. Und das sei ein historischer Moment gewesen, schrieb Paul McCartney in seinem Buch Lyrics. From Me to You stand am 4.4.64 auf Platz 41 der amerikanischen Singlecharts. Auf Platz 46 rangierte an diesem Tag der gleich folgende Beatles-Song. John Lennon war der Hauptakteur dieses nächsten Songs, wenn er auch hier im Hintergrund blieb und als Sänger nicht in Erscheinung trat. Aber er war der Hauptsongschreiber des Songs Do You Want to Know a Secret? Originelle Akkordrückungen und ein geheimnisvoller Text zeichneten diesen Song aus. Die Textidee dazu war ein Echo aus seiner Kindheit. Julia, Johns Mutter, hatte ihrem Söhnchen oft ein Lied aus dem Disney-Film Cinderella vorgesungen, in dem der Satz vorkam, willst du ein Geheimnis wissen? Versprich mir, darüber nicht zu reden, sondern hilf mir beim Wünschen. Der erwachsene John hatte seit dem 23. August 1962 ein Geheimnis, jedenfalls der Öffentlichkeit und seinen weiblichen Fans gegenüber. Er hatte an diesem Tag seine Freundin Cynthia geheiratet, weil sie schwanger war. Diese Tatsache sollte natürlich verheimlicht werden, weil es nach Meinung des Beatles-Managers Brian Epstein nicht gut fürs Geschäft war, wenn alle Mädchen wissen, dass einer der Beatles bereits nicht mehr zu haben ist. John war von seinem Song, den er während eines Beatles-Gastspiels in Hamburg schrieb, recht überzeugt. Er nahm davon ein Demo auf, und zwar unter besonderen Umständen. Angeblich habe er sich mit Gitarre, Mikro und Tonbandgerät in eine Toilette des Hamburger Nachtclubs, wo die Beatles gerade auftraten, zurückgezogen, weil dieses stille Örtchen im wahrsten Sinne des Wortes der einzige Ort war, in dem es Ruhe gab, um den Song aufzunehmen. Und ein weiteres Gerücht besagt, dass am Ende der Demoaufnahme das Geräusch einer Toilettenspülung zu hören sei. Zumindest wäre das gut erfunden, denn zu John Lennon hätte das gepasst. John, der sich genau wie Paul als ein Songschreiber der Zukunft verstand und mit Paul die Vorstellung hatte, sie beide könnten künftig Hits für andere Künstler schreiben und damit reich und berühmt werden, John bot seinen Song »Do You Want to Know a Secret« dem befreundeten Liverpooler Sänger Billy J. Kramer an. Mit seiner Begleitband The Dakotas nahm Billy den Song tatsächlich auf, allerdings ohne große Erwartungen. Doch zu aller Überraschung landet der Song im Juni 1963 auf Platz 2 der britischen Singlecharts. Und damit war zum ersten Mal ein Song der Beatles in der Coverversion eines anderen Künstlers in die Hitparaden gekommen. Der Song wurde aber natürlich auch von den Beatles selbst für deren Debütalbum aufgenommen. Um seinem Kumpel George Harrison eine Solonummer zu geben, überließ John den Gesang generös seinem Leadgitarristen George. In den USA erschien »Do You Want to Know a Secret« als Single am 23. März 1964 und erreichte dort Platz 2 als höchste Notierung der Billboard Hot 100. Vor 60 Jahren, am 4.4.64, war der Song einer von 12 Beatles-Titeln, die gleichzeitig in den Charts platziert waren und rangierte an diesem Tag, wie gesagt, auf Platz Nummer 46. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. Das war der 9. Beatles-Song, der am 4.4.64 in den US-Singlecharts verzeichnet war, auf Platz 46. Der 10. Beatles-Song an diesem Tag in den Charts rangierte auf Platz 58. Die ziemlich wirre Veröffentlichungspolitik der US-amerikanischen Plattenfirmen der Beatles war in diesem Fall dem Song »All My Loving« besonders krass. Nachdem der Song im Mutterland England bereits im November 1963 innerhalb des zweiten Beatles-Albums With the Beatles veröffentlicht worden war, erschien der Song in USA am 20. Januar 1964 innerhalb des dortigen Beatles-Albums Meet the Beatles. Als Single wurde All My Loving in den USA offiziell nicht veröffentlicht, allerdings als Import aus Kanada dann doch. Denn in Kanada war die am 9. März 1964 veröffentlichte Single All My Loving auf Platz 1 gelandet, woran auch die US-amerikanischen Plattenbosse partizipieren wollten und deshalb die kanadische Single kurzerhand importierten, was immerhin zu einem Platz 45 in den Billboard Hot 100 führte, sich dort aber nicht lange halten konnte. Am 4.4.64 stand All My Loving auf Platz 58. Zu Hause in England hatten die Fans den Song längst zu einem ihrer absoluten Favoriten erkoren. War John Lennon bislang der mehr oder minder tonangebende Songschreiber bei den Beatles, selbst bei den Songs, die John und Paul gemeinsam geschrieben hatten, verschoben sich die Gewichte erstmals mit All My Loving. Denn für diesen Song, der absolut Pauls Eigengewächs war, bekam er viel Lob. Manch Kritiker meinte sogar, All My Loving sei der beste Song des gesamten Albums With the Beatles. Er ist sicher der bekannteste Song des Albums bis heute geblieben. Paul McCartney spielt ihn heute noch bei seinen eigenen Konzerten. Das größte Lob kam von seinem Songschreiberpartner, der ansonsten mit Lob für andere recht geizig war. Lennon sagte damals, er wünschte, er hätte den Song selbst geschrieben, weil es, wie er wörtlich sagte, ein verdammt gut gelungenes Stück ist. In Liverpool ging damals ein ehrfürchtiges Raunen und Staunen durch die Szene der Mercy Beat Bands, dass die Beatles solch einen tollen Song mit Hit-Aussichten nicht als Single herausbrachten, sondern auf einer LP zwischen anderen Songs versteckten. In Kanada wurde All My Loving, wie gesagt, als Single veröffentlicht und errang dort die Spitze der Hitparade.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing. And hope that my dreams will come true.
All My Loving auf Platz 58 war der 10. Beatles-Song, der am 4.4.64 in den amerikanischen Singlecharts für Furore sorgte. Der 11. Beatles-Song, der an diesem denkwürdigen Tag in den Charts notiert war und Platz 65 einnahm, stammte aus der Schreibe von John Lennon. In England gehörte der Song You Can't Do That nicht zu den ganz großen Beatles-Songs jener Zeit. In USA dagegen bekam er mehr Aufmerksamkeit, offenbar, weil hier John Lennons damalige Vorliebe für den härteren Stil des US-amerikanischen Rhythm and Blues besonders gut herauszuhören war. Die US-amerikanische Plattenfirma der Beatles, Capitol Records, veröffentlichte den Song noch vor dem Erscheinungstermin in England. So kam You Can't Do That am 16. März 1964 als Rückseite der Single Can't Buy Me Love in USA auf den Markt. In der Aufnahme des Songs You Can't Do That am 25. Februar 1964 im Abbey Road Studio in London wurde zum ersten Mal die legendäre 12-seitige E-Gitarre Rickenbacker 360 Deluxe Electric 12-String Guitar eingesetzt und von George Harrison gespielt, deren Sound den Klang des Beatles-Albums A Hard Day's Night prägen sollte. Über den Inhalt des halb autobiografischen Lennon-Songs You Can't Do That schrieb der Kritiker Robert Sandall, der geniale Ton des Songs stehe im Kontrast zu seinen, Zitat, angespannten Drohungen, seiner sexuellen Paranoia und seinem nörgelnden, schleppenden Groove, Zitat Ende. Das Textthema Eifersucht sollte in späteren Lennon-Songs noch häufiger auftauchen. Die Songaufnahme soll den damals noch wenig bekannten Soul-Sänger Wilson Pickett nachhaltig beeindruckt haben. John Lennon war mit You Can't Do That auf jeden Fall ein ausdrucksstarker Song gelungen.
I I've got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Well, it's the second time I caught you talking to him, so I have to tell you one more time, I think it's a sin. I think I let you down.
Let you down.
I leave you flat.
Gonna let you down and leave you flat.
Because I told you before, oh, you can't do that. Everybody's green, 'cause I'm the one who won your love. But if they'd seen you talking that way, listen to me if you wanna stay mine. I can't help my feelings, I go out of my mind. I'm gonna let you down.
Der Lennon-Song You Can't Do That gehörte vor 60 Jahren am 4.4.64 zu dem vielbestaunten Phänomen, dass die Beatles an diesem Tag sozusagen die US-amerikanischen Singlecharts übernommen hatten, jedenfalls dominierten und scheinbar nach Belieben mit Beatles-eigenen Songs bestückten. Die ersten 5 Plätze der Hitparade waren komplett von den Beatles okkupiert. Darüber hinaus tummelten sich 7 weitere Songs in den Billboard Top 100, der damals maßgeblichen Referenz-Hitparade der USA. Noch nicht zu hören war in dieser Stunde der Beatles-Song Thank You Girl auf Platz 79 und die großartige Coverversion des Chuck Berry-Klassikers Roll Over Beethoven auf Rang 68, mit dem jetzt dieser Kramladen mit Volker Rebell zu Ende geht. Dies war die Feierstunde des Weltrekords der Beatles für die Ewigkeit. Am 4. April 1964 belegten die Beatles die ersten 5 Plätze der amerikanischen Charts.